Wunderschönen guten Morgen, ihr hört Inside Moin bei superlevel.de und wir haben schon wieder Zombies im Programm und damit meine ich nicht meinen Gast, den Björn. Guten Morgen.
Kaffee.
Prä-Kaffee-Zombie könnte man vielleicht sagen.
Prä-Kaffee-Zombie. Ja. Wir haben entschieden, wir machen einen Kaffee-Podcast, hast du mir jetzt erzählt.
Ja, sollten wir machen. Wir haben jetzt im Vorgespräch, glaube ich, 10 Minuten über Kaffee und die Wirkung und Kopfschmerzen darüber gesprochen. Wir wollen aber über 400 Days sprechen. Du bist der Björn, du warst nämlich passenderweise auch letztes Mal dabei, als wir noch Breakfast at Manu Spiels hießen, bevor dem Umzug zu Superlevel. Und da haben wir uns über die 3. Episode von The Walking Dead unterhalten.
Genau, die war sehr, sehr unangenehm.
Oh ja, war ein richtiger Schlag in die Magengrube. Und deswegen dachte ich, lade ich dich doch ein, weil es ist jetzt just erschienen am letzten Freitag für Xbox. Die anderen Systeme folgen jetzt peu à peu. Eine Sonderfolge, also The Walking Dead, die erste Episode, die erste Staffel ist ja fertig und wir warten alle sehnsüchtig auf den Beginn der zweiten Season sozusagen. Die ist aber noch ein paar Wochen weg, vielleicht nicht so, sogar ein paar Monate, also irgendwann im Herbst. Und The Walking Dead bekommt jetzt eine Sonderfolge namens 400 Days spendiert von den Telltale-Machern, auch von den gleichen Autoren und von den gleichen Schreibern, die die erste Season gemacht haben, aber ist völlig unabhängig eigentlich. Also es wird zwar technisch als Episode reingeladen in die Season 1, für 5 € kann man sich diese Sonderfolge runterladen, aber es sind komplett andere Charaktere.
Ja, die dann wahrscheinlich in größerer Zahl irgendwo in der zweiten Staffel auftauchen werden, aber darüber reden wir ja wahrscheinlich dann gleich.
Genau, kann man vermuten. Das heißt, man muss die Season 1 nicht unbedingt dafür kennen, aber macht eigentlich auch nicht viel Sinn, nur diese Sonderfolge zu spielen. Von daher werden wir uns jetzt auch nicht zurückhalten. Wir werden spoilern, wir werden in die Geschichten einsteigen, weil bei so einem Spiel, glaube ich, macht es auch nicht viel Sinn, jetzt über Grafik und Sound und Technik zu reden. Der Impact dieser Art von Spiel besteht ja darin, dass wir uns über die Geschichte austauschen. Man ist auch relativ schnell durch, also am besten kurz pausieren, falls ihr noch nicht gespielt haben solltet. 5 € einwerfen, in 2 Stunden, 2 bis 3 Stunden seid ihr da durch diese Episode und dann könnt ihr mit uns in die Geschichten eintauchen, was da genau passiert. So viel zur Spoilerwarnung. Björn.
Ich kann erstmal darauf verweisen, dass du in einer dieser Episoden, die sind nämlich zeitlich an verschiedenen Punkten in diesen 400 Tagen angelegt, und in der, die als letztes stattfindet, gibt es die Figur, die du spielst, die auch betont, dass sie jetzt gerne einen Kaffee hätte.
Das stimmt.
Weil es natürlich auch keinen Kaffee mehr gibt in der Zombie-Apokalypse. Ja. Nein, also was...
War bei Last of Us übrigens auch eine schöne Szene. Als du an so einer Kaffeemaschine vorbeiläufst, sagt der auch so, boah, was würde ich jetzt für einen Kaffee geben? Ich vermisse es.
Fand ich auch sehr nett. Ja, das sind diese kleinen Momente, die Figuren menschlich machen, die sie uns auch näher bringen. Das Vermissen von Kaffee. Ja. Das ist für mich immer, wenn eine Figur keinen Kaffee vermisst, dann ist sie für mich auch nicht glaubwürdig.
Dann ist sie nicht realistisch, genau.
Eben, das ist total, selbst Duke Nukem würde Kaffee vermissen. nein, also, Ich stelle dir erstmal die erste Frage. Wie oft hast du es durchgespielt? Einmal oder hast du ein bisschen mehr? Ist ja relativ kurz, um zu gucken, wie viel du verändern kannst, wie sehr sich das verändert.
Das mache ich aus Prinzip nicht bei The Walking Dead, weil die Illusion dann so schnell auseinanderbricht.
Ich fand die Illusion brach hier, also ich habe es auch noch einmal durchgespielt. Ich fand die Illusion brach da schon wieder so ein bisschen auseinander. Das macht mir auch ein bisschen Sorgen mit dieser Brückenfunktion zur zweiten Staffel. Da glaube ich nämlich auch, dass wir relativ schnell relativ viel Railroading wieder sehen werden, wie wir es ja auch bei der ersten Staffel ganz oft hatten. Dann würde ich sagen, sag mir doch einfach mal, mit welcher der Episoden hast du denn angefangen?
Dazu müssen wir sagen, dass es eben so aufgebaut ist. Also es sind 5 Charaktere und es ist nicht so linear wie bei der ersten Season, dass wir nur aus der Sicht von Lee spielen, sondern die 5 Charaktere, denen wir hier begegnen, die Reihenfolge ist egal. Also man kommt an so eine Pinnwand, es ist quasi wie so das Hauptmenü, sieht 5 Fotos, also man sieht ein paar mehr, aber 5 Fotos sind auswählbar und man kann sich aussuchen, mit welchem Charakter spielt und jeder Charakter spielt in einer anderen Zeitschiene, deswegen eben 400 Days. Man kann chronologisch durch, dann sieht man quasi die, ab Tag 2 geht's, glaube ich, los bis zu Tag 400. Und ich kann dir gar nicht genau sagen, mit wem ich angefangen habe. Es gab den in dem Gefängnisbus, es gab den
Kiffer, der mit seinem Kumpel im Auto von jemandem verfolgt wird.
Genau.
Es gibt den schwarzen Jugendlichen, der eigentlich nur zu seiner Großmutter will.
Der Junge, genau, der.
Mhm. Dann von dem Kerl aufgegriffen wird, von dem die Kiffer verfolgt worden sind.
Oder dann, verfolgt wurden. Dann gibt es die große erinnert. Schwester und kleine Schwester, genau.
Genau, und dann gab es noch die Prostituierte, oder den Gin Junkie, Prostituierte habe ich jetzt unterstellt, die ehemalige Junkie-Dame, die da in diese Dreiecksbeziehung reingerät.
Genau, ich habe mit dem Hippie, mit dem Bärtigen natürlich angefangen. Der im Bus sitzt mit dem Tätowierten.
Auto.
Ja, genau.
Okay, Entschuldigung, bei Bus war ich jetzt gerade bei den Gefangenen.
Nee, Bärtigen. Der Bärtige mit dem Tätowierten.
Ah!
Die im Auto jetzt sitzen.
Entschuldigung, ich hatte völlig. Ja, ja, das war aber ein schwacher Bart.
Stimmt. ja, wir müssen noch dazu sagen, es ist relativ kurz insgesamt so, gell? Also man sucht sich einen der Charaktere aus, dann habe ich ein bisschen mit denen gespielt, auf einmal war die Episode zu Ende, also die Sub-Episode, und auf einmal war ich wieder auf dieser Pinnwand. Also ich hatte mir auch eine der sehr kurzen ausgesucht, die mit der Schwester ist ja ein bisschen länger.
Genau, mit der hatte ich angefangen und war dann auch überrascht, als die nächsten Episoden alle so kurz waren. Aber das ist... Da ist auch gleich so ein bisschen das Schwäche ist fast schon zu stark gesagt, aber du hast halt durch die Kürze der Zeit in diesen Episoden, du hast entweder so eine Episode wie die mit der Schwester, wo die Figurenzeichnung ein bisschen stärker ist, weil sie eben ein bisschen länger geht, oder du hast Episoden, wo zwar die Folgen selbst ganz spannend sind oder die Situationen erstmal ganz spannend sind, also das kriegen die immer noch total toll hin, aber die Figuren noch nicht zünden, weil es ist zu knapp. Also zum Beispiel der Gefängnisbus, ich fand den Protagonisten unglaublich langweilig. Also ich hab keine Ahnung wirklich, was der Vince heißt, er. Mhm. Was der Vince für ein Typ ist.
Die nee, man kriegt mehr über seine Kollegen damit, gell, als über ihn.
Ja. Genau, und dadurch, dass du da ja diese Auswahl treffen musst, weißt du auch schon, okay, die werden höchstens nochmal irgendwo kurz am Rande auftauchen, wenn überhaupt. Also einer von denen krepiert am Ende, du entscheidest, wer von denen krepiert. Und der andere ist dann weg. Und ich glaube, bei dem einen wird auch erzählt, dass er am Ende im Verlauf der weiteren 400 Tage gestorben ist. Das heißt, die Figuren, die da eingeführt werden, die wirklich spannend sind, sind schon nicht mehr da.
Ja, das stimmt.
Aber es war eine gute Episode, fand ich, die im Gefängnisbus. Die fand ich sehr spaßig.
Die war super. Die war echt klasse.
Fuck Wall Street.
Fuck Wall Street. Insgesamt ist das Problem von dieser ganzen Sonderfolge, dass die Charaktere sehr, sehr oberflächlich bleiben, aber trotzdem die Situationen, die daraus entstehen, das kann man gar nicht genug loben, sind so packend auch. Also man lernt diesen Vince kennen, erfährt fast nichts über ihn, hat 5, 6 Dialoge mit seinen 2 Mitgefängniswärtern und trotzdem stehst du dann vor so einer Entscheidung, wo du denkst, fuck. Und das in so einer
Mitgefangenen.
Genau. Und das in so einer kurzen Situation hinzukriegen, mit so einer schwerwiegenden Entscheidung auch, du musst dich quasi, so schwerwiegend fand ich es gar nicht, da müssen wir auch drüber reden. Der eine ist ja ein verurteilter Sexoffender. Wobei mir nicht ganz klar wurde, oder ich kann mich nicht mehr ganz dran erinnern, ob er wegen Vergewaltigung oder wegen, weil seine Partnerin zu jung war. Das kann ich jetzt gerade nicht mehr genau sagen.
Das ging, glaube ich, Hand in Hand. Der Vorwurf war, er hat eine Minderjährige verteidigt, er behauptet, er habe es, vergewaltigt, er behauptet, er habe es natürlich nicht getan.
Genau. Und der andere, mit dem du auch zusammengekettet bist, ist der Finanzbetrüger. So,
ganz ja, genau.
Der so ein Schneeballsystem gemacht hat. Und für mich war eigentlich relativ klar, wen von beiden erschieße ich jetzt, wenn ich die Wahl habe. Was aber The Walking Dead verdammt gut hinbekommen hat, ist, dass der mit der eigentlich klareren, schwereren Verbrechertat, also korrigier mich, aber ich würde sagen, dass die Mehrheit der Menschen würden wahrscheinlich auf den Sexoffender sagen, dass der eine schwerere Schuld trägt, als der in Anführungsstrichen nur mit Geld getrickst hat.
Ja, wobei jetzt so in den letzten 5 Jahren da ja auch teilweise die Stimmung sehr gekippt ist. Ja, okay. Ich habe den Sexoffender am Leben gelassen.
Okay.
Muss ich zugeben.
Warum?
Weil das hier nicht das Original The Walking Dead war. Ich nicht so wie beim Originalspiel mit Clementine an der Seite immer das Gefühl hatte, was ist denn jetzt wirklich richtig und moralisch wichtiger, und weil ich hier viel stärker auf Impuls gespielt habe. Also ich habe ja das Original Walking Dead angefangen mit der Absicht, ich spiele das so, all diese Fehler, die du in der Zombie-Apokalypse nie machen wirst, werde ich da auch nicht machen. Die du in der Zombie-Apokalypse machen kannst, werde ich da nicht machen. Und dann hat mir das Spiel ja Clementine zur Seite gestellt und auf einmal konnte ich ja nicht mehr. Weil
allein der Beschützer.
Genau, du hast dich ja ordentlich zu verhalten. Und willst ja ein Vorbild sein. Und weil das hier fehlte, weil ich die Figuren nicht kannte und das alles so kurz war, habe ich hier viel mehr rumgespielt und gesagt, ich mache jetzt Dinge, die ich sonst nicht machen würde. Das heißt, ich habe mich hier nicht entschieden mit der Überlegung, wer von denen wird denn wahrscheinlich später der sicherere Begleiter sein, und du erfährst auch, wenn du den Sexoffender befreist, dass er, ja genau, der ist dann später tot. Da wird nämlich angedeutet, dass er wieder probiert hat, wen zu vergewaltigen, und dann eine Kugel abbekommen hat dafür. Sondern ich habe überlegt, wem von den beiden fand ich jetzt als Figur interessanter. Ich wusste ja auch nicht, wie lange das noch läuft. Also da habe ich quasi nicht narrativ entschieden oder metanarrativ entschieden und habe dann gesagt, nee, den nehme ich jetzt mit. Ja.
Und was ich raus wollte, war der Punkt, es ist eigentlich so eine offensichtliche Entscheidung, wenn man davon ausgeht, dass die meisten moralisch in diesem Spiel entscheiden, wenn du jetzt mal auf die Mehrheit guckst, man sieht ja am Ende auch immer, wie viel Prozent sich wie entschieden haben, würde ich sagen, dass die Autoren damit gerechnet haben, dass wahrscheinlich der Sexoffender öfter angeschossen wird. Und deswegen finde ich es eigentlich ganz clever, wie sie es gemacht haben, dass im Spiel in den Dialogen der Sexoffender, aber der deutlich sympathischere und insgesamt auf anderer Ebene moralisch stärkere Typ ist. Also ein anderer Mitgefangener wird dann angeschossen und erschossen sogar von dem Wächter, und er stellt sich dann hin und kriegt diesen Wächter ja quasi wieder unter Kontrolle, indem er sich einfach hinstellt und sagt, ja und, dann schieß halt auch auf mich, ja, ich bin wehrlos. Und das ist ja schon ein sehr starker Moment, dass er den Mut hat, sich da hinzustellen und den Wächter quasi in die Schranken zu weisen. Und der Finanztyp, der Wall Street-Typ, ist ein elendiger Kotzbrocken, finde ich. Und das finde ich irgendwie ganz interessant, dass sie das eben auch wieder so hinkriegen, dass es nicht dieses Schwarz und Weiß gibt, dass der Sexoffender automatisch der Ultra-Bösewicht ist und der andere nur der brave Höhn ist, sozusagen, der nur ein bisschen mit Geld geschummelt hat. Dass du da doch wieder dann eine schwierige Entscheidung hast, sieht man jetzt ja auch, 70% haben, glaube ich, den Finanztypen erschossen, laut meiner Statistik.
Okay, aber wie gesagt, so schwer fand ich die Entscheidung jetzt nicht.
Aber da war die Episode dann auch schon aus. Also das war eigentlich eine sehr interessante Geschichte, und über den Vince, wie du es richtig gesagt hast, hat man eigentlich dann gar nichts erfahren. Ich bin ja am Überlegen oder am Hoffen, dass man diese Charaktere, die man jetzt erlebt hat oder die man gesteuert hat, dass die auch wieder auftauchen in der zweiten Staffel. So ganz klar ist es noch nicht. Es deutet aber eigentlich alles darauf hin, wenn man auch das Ende dann sieht, dass man den Charakteren wahrscheinlich wieder begegnen wird. Vielleicht nicht allen, vielleicht auch nicht als steuerbare Charakter. Vielleicht tauchen sie auf in dem Camp, wo vielleicht eventuell Clementine irgendwie unterkommen wird. Also ich bin mir relativ sicher, dass die irgendwie in irgendeiner Form Bezug dazu nehmen werden.
Die werden wieder auftauchen. Also du kannst keinen von denen verlieren, von deinen Hauptfiguren. Und die hätten diese Zwischenepisode nicht gemacht, wenn sie nicht vorhätten, das wieder aufzugreifen. Soweit vertraue ich denen inzwischen, weil da haben sie die erste Staffel gut genug für durchstrukturiert. Was halt spannend wird, ist, wie stark werden sie auftauchen, weil du hast jetzt bei jeder dieser Figuren irgendwo eine Schlüsselentscheidung gehabt. Und die Frage ist, kriegen sie es hin, die nochmal aufzugreifen, und wenn ja, in welcher Form? Das ist das, was ich meinte, wo ich ihnen noch nicht so wirklich vertraue. Wo ich ihnen noch nicht so wirklich glaube, okay, dass die werden eine größere Rolle haben. Also ich glaube so, oder ich befürchte so ein bisschen, dass Telltale dann da stehen wird und gucken wird, wie kriegen wir das denn jetzt da rein, und feststellen, da haben wir uns eigentlich auch schon wieder an die Wand gesponnen. Also entweder wird das, was hier passiert ist, zur Seite geschoben, und es wird halt gesagt, das ist ein netter Primer, damit du weißt, wer diese Figuren schon mal sind, und damit du ein bisschen mehr emotionalen Bezug hast, wenn ihnen dann die schlimmen Dinge passieren, die ihnen in der zweiten Staffel passieren werden, weil das ja Walking Dead ist. Oder eben, dass sie sagen, okay, alles, was hier passiert, schieben wir an den Rand. Ja. Und probieren, so weit wie möglich zu ignorieren.
Der Erfahrung der ersten Staffel nach wird es genauso passieren. Ja? Du hast jetzt hier eine Erfahrung mit diesen Charakteren, und dann kennst du die Charaktere und dann tauchen sie halt in der zweiten wieder auf, aber ich würde vielleicht mal eine Dialogoption geben, je nachdem, ob du mit der Schwester zum Beispiel jetzt abgehauen bist aus dem Lager oder ob du geschossen hast. Ja. Sowas, da auf solche grundsätzlichen Entscheidungen kann man ja wahrscheinlich recht gut hinweisen. Oder ob du als der Bartträger raus bist oder eben im Auto sitzen geblieben bist.
Wie sah das eigentlich bei dem Bartträger aus, wenn du im Auto sitzen geblieben bist? Musstest du mit dem Auto abhauen? Weil ich habe ihn im Stich gelassen und habe mich dann ein bisschen schlecht gefühlt. Aber primär, weil das nämlich auch so ein Ding war, wenn es da eine Möglichkeit gab, ihn nicht im Stich zu lassen, oder zumindest erstmal probieren, ihn nicht im Stich zu lassen, deinen Kumpel, habe ich sie nicht gefunden. Also ich saß da im Auto.
Nee. Ah, okay, gut. Also ich glaube, es gibt nur die Möglichkeit, selber rauszugehen oder im Auto sitzen zu bleiben. Also das war zumindest, was die Statistik am Ende sagt. Aber in dem Moment, wo du da im Auto, also ich blieb im Auto sitzen. Du auch, oder? Habe ich jetzt rausgehört.
Ja, genau. Das war eine Episode, wo ich auch wieder, ich fand den anderen Kerl sympathisch. Ich fand die Dialoge gut geschrieben. Also die Episode selbst fand ich jetzt von der Situation her gar nicht so spannend, aber die beiden Figuren fand ich nett geschrieben. Dann war aber auch wieder eines dieser Dinge, weil ich die Figuren nicht so kannte, wo ich gesagt habe, okay, gerade mit der kurzen Zeit mache ich jetzt was. Und das war zum Beispiel was, wo ich mal so einen Mute Run gemacht habe. Also wo ich wirklich mal die ganze Zeit nur auf nichts sagen geklickt habe.
Aber ändert sich wahrscheinlich auch nicht viel, gell?
Ändert sich relativ wenig, führt halt dazu, dass du im Auto sitzen bleibst.
Ja. Hast du auch Schnick-Schnack-Schnuck mit dem gespielt? Das gibt's wahrscheinlich immer, gell?
Ja, ja, die Möglichkeit gab's, habe ich nicht gespielt.
Ja, okay, immerhin geht das. Weil ich habe mich dann eben gefragt, ob's, also in dem Moment weißt du ja noch nicht, dass du aus dem Auto raus kannst oder nicht. Das siehst du ja quasi erst in der Endentscheidung dann, in dem Endscreen. Ich war mir relativ sicher, dass man halt immer dieses Schnick-Schnack-Schnuck gewinnt. Also Steinschere, Papier.
Kann sein, wie gesagt, nicht gespielt.
Ja.
Die einzige Möglichkeit, das Spiel zu gewinnen, ist es nicht zu spielen. Nee. Das war eine Wargames-Referenz.
Ach so.
Ja, das war dieser neumodische Kram hier. C64.
Genau, also ich bin dann mit dem Auto geflüchtet. Was passiert denn, wenn man mit dem rausgeht? Dann haut der andere mit dem Auto ab?
Habe ich so gelesen, ja.
Okay. Nun gut, dann kämpft man halt so gegen diesen Typ in dem LKW, in dem Truck.
Genau, der ja dann auch auftaucht in der
jungen Episode, genau. Oder?
Mit dem Russell heißt er.
Ja. Die fand ich relativ schwach, die mit dem Jungen. Eben die mit dem Auto, hast du es ja gerade gesagt, da waren die Dialoge mit diesen zwei Charakteren waren ziemlich cool und auch so die Idee, dass sie dann halt sich gegenseitig die ganze Zeit anpöpeln und den anderen immer beschuldigen, aber so auf so eine freundschaftliche Art, aber dadurch, dass sie halt so verschieden sind, die Charaktere, war das irgendwie recht interessant anzuschauen. Die Auflösung war aber dann auch relativ fix, also man fährt da durch diesen Wald, dann kommen die halt doch wieder mit dem Truck. Ich habe aber auch nicht rausgefunden, was der von denen will. Also warum fährt der denen denn hinterher?
Die haben im Dialog, wenn ich das richtig verstanden habe, hat dein Kumpel einen Kumpel von ihm irgendwo aus irgendeinem Grund irgendwie erschossen.
Genau, deswegen hat er ja das Blut auf der.
Genau.
Ja, und der ist einfach auf Rache aus und will die halt schnappen, ja?
Genau, und der hat ja auch offensichtlich, wie du dann in der Russell-Episode siehst, also mit dem schwarzen Jungen, wirklich ein ganz massives Problem.
Oh ja. Was ja also auch
der ist ja, ja? Der ist ja in der Form ein Psychopath, die du eigentlich, ich weiß nicht, hattest du in der ersten Staffel jemand, der so offensichtlich völlig durch war?
Nee, der Typ erinnert mich, der würde perfekt in die Serie passen. Also in der Serie, in der TV-Serie, finde ich, ist der Bruder von dem Daryl so ein bisschen dieser offene Psychopath.
Okay, da bin ich nach der ersten Staffel ausgestiegen, weil ich gehört habe, ab da geht's bergab.
Ja, aber denn da hast du ihn ja schon gesehen. Also den gibt's ja eigentlich nur am Anfang.
Groß. Oh. Ah, jetzt weiß ich wieder, wen du meinst.
Der okay, oben auf dem Dach.
Ja.
Ja. Genau, der ist ja so auch sehr konfrontativ zu den anderen und pöbelt rum und versteckt auch seinen Rassismus nicht. Der hat mich sehr stark daran erinnert. Also der hält ja dann auch an, dieser Junge steht da ja am Straßenrand, läuft der Russell mit dem Rucksack und dann hält genau, er dieses...
Läuft an der Leiche vorbei von wahlweise Carly oder Doug, je nachdem, wen du gerettet hast.
Das fand ich sehr schön, ja. Ich habe mir noch überlegt so, also ich habe eher damit gerechnet, dass die jetzt gleich aufsteht und irgendwie... ein Anfeld, ich habe dann gar nicht realisiert in dem Moment, aber natürlich, klar, ist es diese Straße, wo du die da liegen gelassen hast. Aber es war nur so eine der wenigen Referenzen an die erste Season, gell?
Ja.
Hätte ich mir ein bisschen mehr gewünscht, so rein als Fanservice. Naja, dann steht man da mit diesem Russell und dann hält der Typ an, ich weiß gerade nicht, wie er heißt.
Nate.
Und macht ja voll ein auf Prolet-Amok-Läufer. Tut ja auch ihn gleich mit irgendwelchen blöden Sprüchen anmachen. Ja, komm rein, ich habe auch meine Bedürfnisse und so, ja, um den Jungen völlig zu verstören. Und tut aber immer so, als wäre er wahnsinnig lustig damit, mit diesem Humor. Und provoziert ja sogar dann auch so Situationen, dass er dann dieses Fenster runterkurbelt und diese Zombie-Frau dann da zum Fenster reinschaut. Also der völlig durchgeknallt. Und
reingreift.
Ja.
Und ich mein, ja, hast du, du fährst ja mit ihm dann zu dieser Tankstelle, die quasi so der zentrale Anlaufpunkt ist, also dieser Knotenpunkt, wo alle Episoden irgendwo zumindest mal im Vorbeifahren dran stattfinden. Mhm. Und da bekommst du von ihm ja irgendwann die Pistole in die Hand gedrückt.
Ja.
Weil Leute schießen auf dich und oder auf dich und Nate und ihr probiert dann, man probiert dann in diese Tankstelle reinzukommen. Hast du ausprobiert, was passiert, wenn du die Pistole auf ihn richtest?
Ich war kurz verführt, aber dann dachte ich, wenn ich realistisch bin, ist es ja idiotisch. Da schießt jemand auf mich, warum sollte ich jetzt den einzigen, der mich irgendwie, mit dem ich hier irgendwie durchkomme, warum sollte ich den erschießen? Also ich fand ihn zwar unsympathisch, aber er hat mir ja nichts getan, also mir als Russell. Es war ja offensichtlich, dass er einen an der Waffel hat, aber er hat insofern mir ja dann ja auch vertraut und hat gesagt, komm, wir schaffen das, wir kommen da rüber. Ich renne auch zuerst los, also er hat ja auch gesagt, ich riskiere es zuerst, wenn du mir Deckung gibst. Von daher hatte ich aus Russells Sicht für mich kein Bedürfnis, ihn jetzt da irgendwie zu erledigen und bin dann mit ihm auch geblieben und bin da in die Tankstelle rein.
Okay, war das gleiche bei mir.
Ja. Ich habe aber dann da drin, als er dann gesagt hat, er erschießt jetzt einfach diese alten Leute, obwohl die uns nichts getan haben, so wirklich, fand ich, da habe ich dann quasi gebrochen mit ihm.
Okay, war das gleiche bei mir. Ja. War aber in der Hinsicht auch eine der, da hast du recht, eine der schwächeren Episoden, weil da war nicht wirklich ein moralischer Konflikt da. Dieser alte Mann, dessen Frau angeschossen war, der glaubte, er würde von dir bedroht und lag ja nicht ganz unrecht, wie man dann am Ende sieht.
Ja, eben.
Fand ich jetzt, ja, das war extrem wenig Konflikt. Das war eine klare Ja-Nein-Entscheidung. Aber was ich interessant finde und was ich mir durchaus vorstellen könnte, dadurch, dass er jetzt einmal bei Wyatt aufgetaucht ist, also bei dem Kiffer, wenn auch ungesehen. Und
ja gut, das Auto hat man recht deutlich erkannt. Ja.
Genau, aber ich meinte jetzt noch nicht als Figur wirklich in Erscheinung getreten, sondern eher so als gesichtslose Bedrohung.
Ja.
Und dann jetzt hier als total durchgeknallter Psychopath könnte ich mir durchaus vorstellen, dass er eventuell eine größere Rolle als Antagonist in der zweiten Staffel spielen wird.
Das kann ich mir gut vorstellen. Zumindest als Zwischengegner. So als anfängliche Bedrohung, ja. Mhm. Den Russell fand ich aber auch irgendwie komisch. Also der ist auch der Einzige gewesen jetzt am Ende, der nicht mitgegangen ist. Ich weiß nicht, wie es bei dir war oder wie verschieden da die Enden sein können.
Also bei mir ist nur die Drogenabhängige mitgegangen. Die geht aber wohl immer mit, wenn ich das jetzt richtig nachgelesen habe. Mhm. Und ist ja nicht mitgegangen. Genau, Wyatt, der Kiffer, ist mitgegangen.
Genau, weil die er ja seinen Partner sucht, den er da liegen hat lassen. Ja.
Genau, die drei anderen sind zurückgeblieben.
Ist ja witzig, okay. Das dürfte auch interessant sein. Ich meine, das hindert uns ja auch nicht davon ab, das hält ja auch nicht davon ab, die Charaktere dann doch irgendwie auftauchen zu lassen, egal ob sie jetzt mitgehen oder nicht. Das ist ja auch so typisch eigentlich für The Walking Dead, dass so eine Entscheidung erstmal krass aussieht und im Endeffekt wird's halt einfach, wie du gesagt hast, wieder von beiden Situationen aus auf die gleiche Bahn gelenkt.
Also wie gesagt, für mich war da die dritte Episode wirklich der Schlüsselmoment, als sie es geschafft haben, an einem Punkt so komplett Tabula Rasa zu machen und wirklich so komplett alle Fäden wieder in einen Knoten zu ballen und zu sagen, so, und von hier fangen wir jetzt wieder neu an.
Hm. Ich finde es insofern ja gar nicht schlimm, weil The Walking Dead ja trotzdem schafft, diese Illusion aufrechtzuerhalten. Es ist halt wie ein guter Zaubertrick, finde ich. Also ich meine, jeder Zaubertrick von einem Zauberer ist banal, wenn man weiß, wie er geht. Man kann sich aber trotzdem davon faszinieren lassen, wenn man eben nicht hinter die Kulissen guckt, wie er funktioniert. Und aber so geht es mir bei The Walking Dead halt auch.
Aber du weißt inzwischen, wie er geht. Also ja, sie haben es dir wirklich sehr deutlich gezeigt. Das ist meine Sorge für die zweite Staffel. Also da müssen sie dran arbeiten. Sie müssen in der zweiten Staffel, damit das funktioniert. Die können super Geschichten schreiben. Das wird keine totale Katastrophe, so viel prognostiziere ich. Aber damit das nochmal so funktioniert wie die erste Staffel, die müssen irgendwo jetzt mal den Mumm haben zu sagen, wir sind in der Lage, Entscheidungen, die getroffen wurden, auch durchzuziehen und auch ein paar Episoden durchzuschleppen und wirklich zu sagen, an diesen Stellen machen wir mehr als kosmetische Veränderungen, weil wir kennen den Trick, auch wenn du sagst, naja, wenn man nicht hinter die Kulissen guckt, aber wir haben uns jetzt schon die ganze Zeit darüber unterhalten, okay, da werden sie wahrscheinlich eh wieder so ein bisschen dran rumdoktern. Und das Problem, das ich da sehe oder die Sorge, die ich da sehe bei der zweiten Staffel ist, dass ich auch anfange, in die Entscheidungen nicht mehr so emotional involviert zu sein, nicht mehr so sehr das Gefühl zu haben, oh, ich treffe hier gerade wirklich große, grundlegende Entscheidungen.
Klar, wenn du weißt, es spielt keine Rolle, dann ist es natürlich auch.
Genau, ja. Und das befürchte ich so ein bisschen.
Also die Erwartungshaltung ist groß und man kann nach dem Erfolg der ersten Season jetzt auch erwarten, glaube ich, dass sie da deutlich mehr investieren, weil, wie du es gesagt hast, inzwischen hat jeder drüber geschrieben und drüber gelesen, dass da wohl doch nicht so viel passiert. Es kann schon noch funktionieren auf einer oberflächlichen Weise, dass man, wenn man eben einfach in die Geschichte eintaucht, kann es ja trotzdem wirken. Aber ich habe da auch Erwartungen, dass da mehr passiert. Auch wenn ich es trotzdem nicht zweimal spielen werde und dann wieder das Gefühl haben werde, also es ist halt zweischneidig. Wenn ich jetzt das Gefühl habe, ich habe jetzt Entscheidungen getroffen und ich sehe nur 80% vom Spiel, weil andere Pfade ich überhaupt nicht erlebt habe, dann hat man auch immer so das Gefühl, man hat jetzt was verpasst. Also, weißt du, weil jetzt bei dem jetzigen Walking Dead denke ich, es lohnt sich gar nicht, es nochmal zu spielen und anders zu entscheiden, weil so viel anders wird nicht passieren. Naja. Bist du noch da?
Wollte ich mal reden lassen.
Also den Psychopathen haben wir, das ist dann auch relativ schnell durch mit diesen zwei Alten, die man dann ja auch nicht kennt. Also da verstehe ich auch nicht, warum der die jetzt dann erschießt, ist halt einfach ein Psycho.
Ist ein Psycho.
Der es genießt, dass die jetzt absolute Anarchie irgendwie herrscht und gar kein Moralsystem mehr hat. Der komplette Gegensatz zu ihm ist ja dann der Anführer des Tankstellencamps, die Story um die Schwester, die Sheila oder She, irgendwas, Sheila.
Shell,
genau.
Nicht geschrieben wie die Dame aus Portal.
Genau. Da ist ja dieser Anführer, der einen sehr, sehr krassen Führungsstil quasi an dieses Camp hegt. Das ist die Episode, die eigentlich am ehesten an die erste Staffel erinnert, weil wir dann ja auch mit dem Reisebus und den Leuten an so einem Drive-In oder so stationiert sind.
Ja, du hast ja auch Leute aus der ersten Staffel da. Du hast ja Teile der Überlebendengruppe, die das Boot geklaut haben.
Genau, das wird ja auch kurz erwähnt. Das sind diese Krebspatienten.
Ganz genau.
Ja, das fand ich auch ganz nett. Ich habe die aber nicht sofort wiedererkannt.
Ich habe beim ersten Moment gedacht, ich kenne diese Figur, bin aber auch nicht drauf gekommen, wer es war. Aber sie sagen es ja dann auch mit dem Boot und dann war es, natürlich.
Und sie sagen dann ja auch, dass er die betrogen hat und das Boot und so, gell? Das fand ich dann ganz nett.
War aber eben auch sehr spannend in der Hinsicht, du hast da diesen langsamen Aufbau von einem krasseren Führungsstil oder von einem viel autoritäreren Führungsstil. Und du hast da halt auch Leute drin, die gesehen haben, ich habe vergessen, wie der Ort aus der vierten Episode hieß, da die gesehen haben, was passiert, wenn man eben sagt, okay, das sind die Dinge, die wir tun müssen.
Dieses irgendwas mit Garden oder sowas, gell? Wo diese Zombie-Köpfe außen aufgesteckt
werden. Genau, dieser Nazi-Staat, den sie da eingerichtet haben, im Grunde genommen, wo die Schwachen dann
wo nicht mal die Kinder bleiben durften, genau.
Genau. Fand ich ganz interessant. Fand ich auch in der Hinsicht ganz interessant. Du hast da ja eine Dynamik gehabt, die in vielerlei Hinsicht an an die erste Staffel erinnert hat. Also du hast über diese große Schwester-Kleine Schwester-Dynamik natürlich so ein bisschen die Clementine-Dynamik drin gehabt.
Aber anders? Also
aber anders, genau.
Deutlich
schon
anders.
Schon alleine, weil es jetzt kein Kind mehr ist, sondern eben ein bockiger Teenager.
Mhm. Die in dieser Atmosphäre eben auch aufgewachsen ist jetzt. Also genau. Aufgewachsen ist übertrieben, sind ja nur ein paar hundert Tage, aber ich weiß nicht, in welchem Zeitraum diese Episode spielt, aber sie ist schon deutlich geprägter.
250, 300, so um den Dreh rum.
Also lass es fast ein Jahr sein, da ist man natürlich schon deutlich abgebrüht und hat schon schlimmere Sachen gesehen als Clementine.
Ja, genau. Sie halten sich ja auch Zombies im Hinterhof als Wachhunde, was ja auch schon normalerweise, wenn du nicht eine Figur spielst, die in dieser Situation drin ist, sondern die in diese Situation reinkommst, ist das ja normalerweise der Moment, der benutzt wird, um dir zu erzählen, okay, du möchtest hier ganz schnell wieder verschwinden, weil diese Leute sind scheuert. Das ist ja in der ersten Staffel so gewesen. Immer wenn du gemerkt hast, irgendwer hält sich irgendwo aus irgendeinem Grund Zombies. Ärger. Da habe ich übrigens dieses Mal, hätte ich mit Clementine auch nicht gemacht, aber auch wieder ein Problem war, dass du die Figuren eben hier nicht so gut kennst. Mhm. Also das hier wäre eine Episode, die echt davon, oder ein Teil, der echt davon profitiert hätte, wenn es mehr Aufbau gäbe und du die Figuren ein bisschen besser kennen würdest.
Ja, und das war hier schon die längste Episode. Also das genau. War mit Abstand die am meisten noch diesen Adventure-Part sozusagen in Anführungsstrichen hatten. Die anderen haben dich in eine Situation reingeschmissen. Cutscene, kurze Dialog, Entscheidung, Ende. Und hier hattest du ja so richtig so ein bisschen auch rumlaufen, mit Leuten reden, mit NPCs sprechen. Das war so eigentlich der klassischste Moment.
Genau. Aber du hast eben auch, du hast mit diesen Leuten jeweils nur ein, maximal zweimal geredet. Hm. Und dann wurde dir gesagt, und jetzt trifft deine schwierige Entscheidung. Und dadurch fiel es mir hier auch viel leichter, eine Entscheidung zu treffen, die ich in Staffel 1 nie getroffen hätte. Also ich bin nicht mit dir abgehauen. Und mit dem Wohnmobil, sondern habe da im Grunde genommen meine Freundin erschossen.
Ja, mir ging es sogar so. Mir ging es sogar so, dass ich dann da stand bei dieser Entscheidung und dachte, hä, wer ist überhaupt diese Stephanie?
Ja, genau. Also weißt ich wusste du so? Schon noch. Genau, ich wusste schon noch, wer sie sein sollte. Und ich weiß auch, dass mir das Spiel gesagt hat. Übrigens, die beiden mögen sich irgendwie. Ja, genau. Aber es war halt so, ich habe keinen Bezug zu dieser Figur und dadurch hatte ich dann auch keinen narrativen Impetus zu sagen, das finde ich jetzt dodgy. Auf der anderen Seite, was ich interessant fand, du hast ja am Anfang die Wahl, es bricht jemand ein, es wurden Sachen gestohlen. Und es wird dir halt nur die Möglichkeit gegeben, lässt du ihn laufen oder erschießt du ihn? Mhm. Also auch wieder sowas, wo es keine dritte Möglichkeit gibt. Du kannst sagen, wir können ihn doch hier behalten. Da wird dann aber auch relativ klar gemacht, nein.
Ja.
Entweder wir erschießen ihn oder er wird laufen gelassen. Und ich habe da dann auch relativ schnell fürs Erschießen gestimmt. Ich habe ein bisschen
überlegt. Was du im ersten auch nicht gemacht hättest, ja.
Genau, habe ein bisschen überlegt, habe dann aber auch wieder mit diesen Erfahrungen und mit dem Wissen, es wird immer schlimmer geahnt, wenn du ihn laufen lässt, wird's auch nicht besser.
Was ja auch dann stimmt. Also ich habe ihn laufen lassen, weil ich eben per se einfach immer die friedliche Option wähle in solchen Spielen. Wenn man auch die Chance hat, jemanden nicht umzubringen, dann versuche ich das auch immer. Deswegen hat mich die Episode insofern gar nicht vor eine schwierige Entscheidung gestellt, weil ich nie im Leben so einen Unschuldigen da abknallen würde. Also da bin ich einfach zu weit weg von meiner Art zu spielen.
Vermeintlich unschuldig,
ja. Also dass er geklaut hat, war ja klar, aber es ist kein Todesurteil sozusagen in meinen Augen gewesen, aus der Sicht dieser Schwester auch nicht. Und deswegen bin ich dann auch mit dem Truck abgehauen, weil ich A gesagt habe, ich weiß überhaupt gar nicht, wer diese Stephanie ist. Ich kann es überhaupt nicht beurteilen, was die gemacht hat. Die behaupten ja einfach, sie hätte da diese Sachen geklaut. Man hat ja nicht mal mehr groß die Möglichkeit, mit ihr zu reden, um sich eine Meinung zu bilden. Ja? Du wirst ja quasi nur darum gebeten, erledige das jetzt oder hau ab. Und das fand ich dann schon ein bisschen zu knapp und zu schnell abgehandelt. Ich hätte es zum Beispiel jetzt besser, also ist eine tolle Sonderfolge, die auf jeden Fall Spaß macht, wenn man The Walking Dead mag. Aber ich hätte es zum Beispiel jetzt besser gefunden, wenn sich die 2 Stunden komplett auf dieses Camp zum Beispiel bezogen hätten, um die Charaktere mehr kennenzulernen. Ich finde es schon interessant und auch legitim, dass sie diesen episodischen Ansatz gemacht haben, so à la Shortcuts früher. Dafür war mir dann aber ein bisschen zu wenig Querverweise drin. Also ich hätte es gerne gesehen, dass mehr solche Situationen auftauchen, wie dass man dann eben erst diese Episode spielt, die in Tag 400 ist und dann irgendwie die Episode spielt, die an Tag 2 spielt und dann irgendwie so Schlüsselverbindungen erkennt. Ja, aber so viel passiert da ja eigentlich nicht. Bis auf diesen Truck ist mir da nichts begegnet und die Tankstelle natürlich.
Gut, du hast diese Kleinigkeiten, aber es sind keine großen Sachen. Dir ist dann halt zum Beispiel bewusst, ich habe zuerst diese letzte Episode, also die Mittagsschwester gespielt und danach hast du die mit dem Junkie-Mädel und da ist dir dann halt in dem Moment bewusst, okay, die Leute, die mich da gerade in diesem Kornfeld jagen, sind die Leute, die ich in der ersten Episode gespielt habe.
Die mit der Schwester?
Genau. Warum? Womit ich dann aber, was?
Warum sind es die? Also woran erkennt man das?
Unter anderem fällt der Name Steph und du hörst die Stimmen.
Ja, aber das sind halt so Mini, also das könnten, Das sind halt einfach nur Namen. Also
ja,
du hast ja.
Ja, aber das fand ich jetzt schon deutlich. Also wenn du die andere Episode zuerst gespielt hast, du siehst auch, wie die beiden Schwestern da am zweiten Tag abhauen neben diesem Gefängnisbus, auf in dem du stehst. Also da kannst du sie auch sehen.
Aber es ist relativ wenig.
Ja, es sind ganz kleine Sachen. Es ist nicht.
Es ist kein Pulp Fiction.
Das ist es nicht. Da ist wenig Bruce Willis dran. Ja, aber man hätte da noch mehr machen können. Da stimme ich dir absolut zu. Und ich bleib dabei, diese letzte Episode, also die zeitlich am weitesten hinten stehende Episode, das wäre eine richtig gute Episode gewesen, wenn das in einer regulären Staffel eingebettet worden wäre. Also wenn du quasi diese anderen Figuren seit einer Folge, zwei Folgen kennen würdest und dann wird dir auf einmal gesagt, so, und jetzt entscheide. Knallen wir sie ab. Jetzt sag. Genau. Da waren auch Sachen, die mir noch unklar sind, wo halt auch die Frage ist, wird da noch was draus gemacht oder nicht? Auch wieder bei der Episode mit diesem Junkie-Mädel, da ist ja unterhält sich mit einem älteren Kerl, der sie offensichtlich quasi aufgenommen hat oder mit in seine Gruppe, wobei seine Gruppe ist er und seine Ehefrau aufgenommen hat, haben ihr geholfen, von den Drogen runterzukommen und da bahnt sich so eine Dreiecksbeziehung an und dann taucht seine Frau auf und hat einen Koffer?
Rucksack, ja.
Rucksack da, den sie, da die Leute aus der Tankstelle sie jagen, wahrscheinlich auch von da gestohlen hat. Also werden da vermutlich Medikamente drin sein, habe ich aber auch jetzt erst mir hinterher zusammengerannt. Also ich habe die ganze Zeit überlegt, was ist da drin? Hat das noch eine Bedeutung? Fand ich dann auch unsauber gelöst irgendwie.
Ja, es ist halt so fast schon ein Cliffhanger, gell? Also man hat dann diesen mysteriösen Rucksack und er sagt dann halt so, ja, wenn sie schon sterben musste, dann nehmen wir wenigstens das mit, wofür sie sterben musste. Und dann hört es aber auch auf. Also man erfährt ja gar nicht mehr, was da drin ist.
Genau.
Sowas sind natürlich auch Sachen, die könnten dann auftauchen in der zweiten, weil ja dann Leute aus diesem Camp dabei sind und dann dieser Koffer. Also sowas bietet ja dann auch wieder schöne Konfliktpotenziale, dass man dann auf einmal irgendwelche persönlichen Gegenstände vielleicht wieder entdeckt beim anderen und auf einmal klar wird, ach, ihr wart es. Aber hier in dieser Episode taucht sowas dann eben nicht mehr auf. Gut, haben wir alle durch, ja, gell?
Ja.
Also eben dieses Drogenmädel, da gibt's halt noch diese, auf dieser sehr persönlichen, da kommt ja fast gar kein Zombie, da kommt kein einziges Zombie vor, gell? Genau, das ist nur der Konflikt zwischen den Menschen.
Genau, einer kommt wohl vor, wenn du das in einer bestimmten Reihenfolge spielst, aber ja, ansonsten, okay. Ich hatte auch keinen dran.
Aber das ist wieder sehr typisch The Walking Dead, dass die Zombies gar nicht die Hauptbedrohung sind in diesem Spiel. Das wäre auch nicht The Walking Dead, wenn es nicht so wäre.
Ich wollte sagen, das ist ja auch gut. Zombies sind ja inzwischen auch ziemlich abgenudelt.
Und eben halt auch sehr schöne, typische Dramasituation, dass sie sich versteckt und dann haut sie halt mit dem Beil auf den vermeintlichen Bedroher ein. Und wer ist es? Natürlich die eifersüchtige Ehefrau. Also
Das war aber auch ein Moment, da hast du wieder gemerkt, die können solche Szenen gut aufbauen. Ja. Weil es war dieses, okay, wer kommt? Ich schlage, also ich folge diesem Prompt, der da ist. Du kennst ja inzwischen auch den Kampfprompt oder weißt, was du zu tun hast. Und noch in dem Moment, in dem ich klicke, macht's bei mir im Kopf nämlich auch Klick und ich sehe, wohin das läuft. Aber es war halt gut aufgebaut. Also es ist so dieses, in dem Moment, in dem ich zuschlage, denke ich mir schon, ah, scheiße. Was habe ich da gerade gemacht?
Und eben auch dann klar dieses typische, sagst du jetzt die Wahrheit, wenn dann der Mann kommt? Oder lügst du? Du könntest ja auch einfach behaupten, das haben die anderen gemacht. Aber im Endeffekt läuft es halt auch wieder aufs Gleiche raus. Also ich habe die Wahrheit gesagt und das führt, glaube ich, dann einfach nur dazu, einer in dem Endcamp hat dann zu mir gesagt, ja, du sagst ja immer die Wahrheit, also zu dieser Drogensüchtigen. Und die ist dann halt dafür mitgekommen, weil sie halt einfach jetzt dann gutgläubig ist. Und wenn du es wahrscheinlich nicht die Wahrheit sagst, dann geht sie halt nicht mit. Aber das ist dann auch der einzige Unterschied. Und da merkt man auch wieder einer der Tricks. Ich habe nicht geschlagen, als der kam, um mal zu gucken, was passiert. Und dann ist es nämlich auch nicht die Frau, sondern dann wirst du halt einfach niedergeschlagen. Also das ist dann also auch wieder einer dieser kleinen Tricks, weil wenn du nicht schlagen würdest und es ist die Frau, wäre ja eigentlich alles in Butter. Dann würde ich sie sagen, ah, hier bist du, komm, wir hauen ab. Aber das passiert dann halt nicht, sondern du wirst dann einfach niedergeschlagen und du siehst das Gesicht nicht von ihr. Und deswegen war ich dann umso erstaunter, als ich dann beim zweiten Dings, nachdem ich dann eben Game Over war an der Stelle, habe ich dann zugeschlagen und auf einmal ist es die Frau. Und das sind dann halt so ganz klare Brüche.
Okay, spannend. Das wollte ich nämlich noch ausprobieren. Hat's aber auch nicht, wie gesagt, auch nicht nochmal durchgespielt. Da wollte ich gucken, was passiert, wenn ich nicht zuschlage. Okay, damit ist das beantwortet.
Sehr krasse Situation, auch wieder dieses halbe Auge von ihr raushängt und sie dann da noch in voller Wut irgendwie dich beschuldigt. Das war auch wieder eine ziemliche so Situation.
Gut, wobei die Situation wäre spannender gewesen, wenn du den nicht übermäßig sympathischen Ehemann von ihr gespielt hättest oder eine vierte Figur, die dabei gewesen wäre. Weil das Problem war da, dass das waren schon krasse Sätze, die fielen, aber auf der anderen Seite, du weißt ja, dass du es nicht mit Absicht gemacht hast.
Ja, genau. Ja.
Das heißt, dadurch war da ein bisschen das Ding raus. Aber jetzt stell dir vor, du wärst eben in der Situation, Lee kommt dazu und sieht nur dieses Resultat.
Ja.
Und dann musst du entscheiden, hat sie es mit Absicht gemacht oder nicht.
Nun gut. Genau, abschließend, alle, die da überlebt haben in diesen 5 Episoden, finden sich dann an so einem Lagerfeuer. Und da kommt eine Frau.
Ja, also die Protagonisten, die du gesteuert hast, finden sich da.
Das meine ich.
Genau, ich wollte nur sagen, alle Nebenfiguren sind weg.
Ja, genau, also die 5 Hauptcharaktere, beziehungsweise die beiden, also die große Schwester und die kleine Schwester.
Okay, ja.
Und dann kommt ein nochmal neuer Charakter, eine schwarze Frau in einem Auto mit Funkgerät, die mit irgendjemand an irgendeinem Camp redet und man sieht dann, dass die quasi für dich diese Geschichten ausgesucht hat, nämlich das war die Hand, die diese Fotos genommen hat auf der Pinnwand, weil sie an der Hand der Fotos eben erkannt hat, okay, da müssen noch Überlebende sein und ich begebe mich jetzt auf die Suche nach denen. Das war zumindest so das, was rüberkam, dass die ihre Fotos dahin gehängt haben, um klar zu machen, wir sind noch am Leben, wenn uns jemand findet, wir sind da. Was ich auch nicht so ganz logisch fand, aber gut.
Ja, das hat überhaupt keinen Sinn ergeben, wenn du dir überlegst, die eine ist wahrscheinlich aus dem Camp abgehauen, dass das Leute erschossen hat. Oder bei dir ist sie ja sogar ganz gezielt abgehauen. Also und dann an dieser Tankstelle hängen sie es wieder aus.
Ja, völlig Quatsch.
Russell hat diesen verrückten Psycho kennengelernt und dann hängen, hey, hier sind wir. Also das
macht keinen Sinn. Nee. Das war quasi nur diese Hauptmenü-Weiterleitung.
Ja, also das ergibt überhaupt keinen Sinn. Ich fand das Ende in der Form auch ein bisschen schwach. Ja. Ich glaube, ich hätte es sogar schon besser gefunden, auch wenn es als Brücke dienen sollte, wenn sie bei dem ja nun sehr begrenzten Ding, das sie hier hatten, probiert hätten, statt so einem Brückenende, das alles offen lässt, okay, wer kommt mit, wer kommt nicht mit und was bedeutet das jetzt für mich, das erfahre ich dann in ein paar Monaten, wenn die nächste Episode rauskommt, wenn sie stattdessen gesagt hätten, okay, und basierend auf den Entscheidungen, die du getroffen hast und wie du die Figuren jetzt gesteuert hast, bekommst du nochmal 6 oder 7 wirklich individuelle Enden vorgesetzt. Also ich glaube, ich hätte das Experiment spannender gefunden, wenn sie gesagt hätten, wir machen das wirklich relativ self-contained.
Ja, weil dann hätten sie auch eben ganz klare Unterschiede auch aufzeigen können.
Ne? Ja, und sie hätten dir auch echt nochmal, was sie ja können, diese zusätzlichen Magenschläge verpassen können.
Eben, da hätten sie den Russell dann ja auch brutal töten lassen können oder dass der Vince die falsche, also auch dir mal zu zeigen, das war die falsche Entscheidung.
Weißt ja, du? Genau, du hast den falschen mitgenommen und dadurch wird jetzt eine andere Figur, die du gesteuert hast und irgendwie sympathisch findest.
Genau, so der Vince lässt den Vergewaltiger frei und der bringt dann Russell um zum Beispiel, ja? Wo du dann denkst, scheiße, und das war ich.
Ja,
ich bin schuld. Genau. Sowas hätte ich auch besser gefunden. Und so ist es eigentlich relativ so Pseudo-Happy End. Da kommt diese Frau ins Camp und sagt, ja, wir haben hier Shelter für euch, wir haben alles, wir haben Medizin, kommt doch mit. Und dann auch so halbgar, so, nee, ich vertraue der jetzt nicht, ich bleib lieber an dem Lagerfeuer ohne alles und werd von dem Psychopathen gejagt.
Ja, nicht mal Happy End. Das ist, ich meine, gut, das
für Walking Dead Verhältnisse war das schon sehr Happy End, ja.
Nein, es ist Walking.
Bei mir sind alle mit.
Ja, aber das Gimmick von The Walking Dead ist doch A, es gibt ohnehin keine Enden und B, egal wie die Situation ist, things will get worse. Also dir ist doch völlig klar, selbst die mitgehen, das ist ja nun kein Happy End. Das dauert 1,5 Episoden, bis da wieder alles am Brennen ist und das gesamte Camp wegen irgendwelchen Entscheidungen auseinanderfällt und klar. Sich Leute umbringen. Also darum, Happy End würde ich nicht mal sagen, es plätschert halt so aus.
Ja, aber in dem Moment war das ja so Deus Ex Machina. Ja? Die sind da zusammengewürfelt, die haben keine Nahrung, werden verfolgt von verrückten Typen und dann kommt eine mit einem Auto, wohl ernährt, sagt der eine ja noch, steigt aus mit dem Funkgerät und sagt, hier kommt mit, ihr könnt, ich habe auch keine Waffe dabei, ihr seid in der Überzahl, ihr könnt mir vertrauen. Das fand ich schon so ein bisschen so, das, wie du es gerade gesagt hast, das hätten sie sich auch sparen können. In dem Moment bringt es dir nichts, es ist kein besonders starker Cliffhanger oder irgendwas. Es ist relativ offensichtlich, dass diese Frau aus der zweiten Staffel ist und dass wir dann irgendwie dort weitermachen werden. Aber das hätten sie sich wirklich auch ein bisschen krasser überlegen können. Und hätten sich dadurch ja auch nichts verbaut. Und dadurch entstehen halt auch so unlogische Situationen. Bei mir gehen alle mit, bis auf Russell. Was will denn der kleine Russell, der Junge, alleine in diesem Camp? Das macht doch gar keinen Sinn, dass der dann ganz alleine da zurückbleibt.
Ausgerechnet der, ja. Ja, ja, wie gesagt, also das Ende fand ich wieder schwach. Das Ende self-contained hätte ich es wirklich besser gefunden, wenn sie gesagt hätten, so, und wir machen jetzt dazwischen einfach mal ein Ding.
Genau, und es hätte ja auch nichts verbaut, die hätte man ja trotzdem irgendwo an der Seite wieder auftauchen lassen können.
Ja, lass uns ehrlich sein. Wie wir es ja jetzt auch schon 3-4 Mal waren, sie werden es doch eh wieder so railroaden, dass es in ihre Story reinpasst. Nee. Und dann wäre halt eine Figur nicht aufgetaucht, die hier aufgetaucht ist. Das haben sie, oder die diese Episode nicht überlebt hätte. Das haben sie ja in den letzten Staffeln auch gemacht. Ja.
Trotzdem insgesamt lohnenswert?
Für 5 € bekommst du 2 echt unterhaltsame Stunden, einen Haufen spannender Situationen, ein paar gute Figuren. Eigentlich brauchen wir das Ding gar nicht besprechen. Die Sache ist, du weißt nach 5 Episoden The Walking Dead, ob das dein Spiel ist oder nicht.
Ja,
weil wenn du 5 Episoden The Walking Dead gemocht hast, dann kaufst du es dir sowieso. Und wenn du die nicht gemocht hast, dann wird dich das hier garantiert nicht vom Gegenteil überzeugen.
Nee, spätestens jetzt nicht, wo man eh alles gehört hat. Nee, mir hat Spaß gemacht und klar, wir haben jetzt ja schon ein bisschen Nitpicking betrieben. Man hätte noch ein paar Sachen anders machen können, aber so wie es ist, ist es schon okay. Es ist halt jetzt nicht, es kommt nicht ran an die Episode 1 aus genau diesen Gründen, weil es halt so kurz Episoden sind. Aber insgesamt ist es gut geschrieben.
Es ist ein solider Snack. Es zeigt ja nochmal, was die Leute alles können in Sachen Geschichte schreiben. Es zeigt dir aber auch nochmal ein bisschen, wo die Schwächen liegen. Ja. Also, ja.
Genau. Gut, dann freue ich mich auf Kommentare, wenn irgendjemand eine Situation irgendwie völlig anders erlebt hat oder da gesehen hat, dass da sich andere Sachen entscheiden. Mich würde jetzt noch ganz kurz interessieren, was ist denn, wenn die Shell erschießt, die Stephanie? Warum ist die dann trotzdem an dem Camp am Ende?
Weil das Camp dann halt immer faschistischer wird und irgendwann bricht es eben doch wieder auseinander.
Ja, super.
Ja, siehst du.
Siehst du, dann hast du völlig umsonst die Stephanie umgebracht. Hättest du gleich flüchten können.
Ja, und? Aber sonst hätte er sie erschossen. Insofern macht es ja keinen Unterschied.
Das stimmt.
Wenn ich die Figur jetzt gekannt hätte.
Tja. Aber ich finde es als Snack trotzdem sehr schön. Also ich würde mir mehr solche 2-Stunden-Spielchen irgendwie wünschen. Da bin ich echt froh, dass Telltale so einen Erfolg mit der Staffel 1 gehabt hat.
Ja, ist vielleicht auch eine Idee für Valve, so einen kleinen Snack zwischen Half-Life Episode 2 und Episode 3 einzubauen.
Von dem Episoden-Content haben sie sich ja endgültig abgeschrieben.
Ach, Unterstellung.
Gut, dann danke ich dir für den Besuch. Wir treffen uns wieder zur Staffel 2, definitiv.
Sehr gerne, sehr gerne.
Ist ja noch eine Weile hin, aber wir freuen uns, wenn du da bist.
Ich freue mich, hier zu sein. Ciao.
Tschüss.